Herzlich willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krappesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. What's so new about New Work? Das Trendthema New Work ist in aller Munde, aber ist es auch schon in allen Unternehmen angekommen? Im Gespräch erzählt Pamela Rath, woher das Thema New Work stammt und welche Ideen dahinter stehen, beziehungsweise was für Möglichkeiten und Herausforderungen für Unternehmen mit dem Thema entstehen. Welche Bedeutung hat die Arbeit für den Menschen? Welche Rolle spielen Sinn und Selbstwirksamkeit bei der Arbeit? Wie können Unternehmen die Potenziale ihrer Mitarbeiterinnen erkennen und voll ausschöpfen? Und was hat es mit der Diskussion rund um die Arbeitszeiten zu tun? Pamela teilt dazu viele Einblicke und schafft uns einen umfangreichen Zugang zum Thema New Work. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu dieser Episode im Employer Branding Podcast. Heute zum Thema New Work. Und ich habe mir als Gesprächspartnerin dazu eingeladen, Pamela Rath. Herzlich willkommen und guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Wolfgang. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Kurze Vorstellung. Pamela arbeitet seit über 15 Jahren im Bereich Personalberatung, Recruitment, ist davon seit über 10 Jahren in der IT-Branche. Sie bezeichnet sich selber als New Work Enthusiast und berät seit 2021 Unternehmen zu dem Thema. Ich freue mich extrem, dass du da bist. Super spannendes Thema. Vielleicht kannst du für diejenigen, die noch kein genaues Bild haben, was denn mit New Work jetzt genau gemeint ist, uns ein bisschen einen Einblick geben. Was verstehst du denn unter dem Begriff?
Sehr, sehr gerne. Also ich beschäftige mich mit dem Thema New Work eigentlich seit 2019, seit meinem Studium in Arbeits- und Organisationspsychologie. Da habe ich meine Masterarbeit geschrieben im Kontext zu Anreizsystemen in der Wiener IT-Branche. Mhm. Und dort bin ich im Zuge der Motivationstheorien auf New Work gestoßen. So, das klingt jetzt wahnsinnig wissenschaftlich, ist es aber jetzt gar nicht so tief. Motivationstheorien per se gibt es ganz viele und da kann man vielleicht auch später nochmal dazu zurückkommen. Aber die New Work-Theorie hat sehr viel mit Motivation, und zwar intrinsischer Motivation, zu tun. Mhm. Und ich habe eben New Work gefunden, wirklich direkt beim, sage ich jetzt einmal, bei dem, der es gegründet oder sagen wir geprägt hat, den Begriff, nämlich bei Fritjof Bergmann. Mhm. Und der hat 2004 mehr oder weniger sein Meisterwerk Neue Arbeit, Neue Kultur geschrieben. Mhm. Ich weiß gar nicht, was als erster da war, die deutsche oder die englische Fassung, weil man muss dazu sagen, Fritjof Bergmann ist ursprünglich in Sachsen geboren und in Oberösterreich aufgewachsen. Ach. Und ist dann im Zuge eines Wettbewerbs der amerikanischen Botschaft hat er ein Stipendium gewonnen als frischer Maturant. Mhm. Und seither lebte er dann in Amerika und hat dort eine klassische amerikanische Karriere durchgelebt, nämlich quasi vom Tellerwäscher zum Uni-Professor. Ja? Und seine Erfahrungen im Leben, ganz viele unterschiedliche Jobs durchgemacht zu haben, prägen diese Philosophie und haben ihn zur Erkenntnis gebracht, auch mit wahnsinnig viel Forschung und eben nicht nur theoretischer Forschung, sondern ganz viel praktischer und Innovationsarbeit, haben ihn zur Überzeugung gebracht, dass der Mensch auf mehreren Säulen Arbeit vollziehen soll. Mhm. Und dass er eben sich dessen bewusst sein soll, was er als Erwerbsarbeit macht und dass es eben mehr als nur Erwerbsarbeit gibt, dass der Mensch grundsätzlich eigentlich ein Arbeitstier ist, wenn wir so wollen. Mhm. Also der Mensch ist quasi Leben fußt auf Arbeit und Arbeit fußt auf Leben. Mhm. Und wenn man sich einfach das einmal wirklich überlegt, was er da meint, dass die Erwerbsarbeit einfach ein Konstrukt ist der letzten 200 Jahren, ausgehend aus der ersten industriellen Revolution, mhm. dann wird einem so bewusst, dass wir einfach wieder ein bisschen vielleicht innehalten sollen und mal überlegen sollen, okay, wie wurde denn früher gearbeitet? Früher wurde einfach sich selbst versorgt, mhm. oder im Tauschhandel gearbeitet, ja. Mhm. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dass Menschen sehr viel Motivation und Energie auch aus ihrer Arbeit geschöpft haben, wenn sie etwas geschaffen haben, nämlich wirklich kreiert haben, mhm. mit eigenen Händen, mhm. dann merken wir, dass wir das zeitweise verloren haben und teilweise mhm. wieder auf der Suche danach sind. Mhm. Wenn wir uns die ganzen Diskussionen zum Thema Purpose anschauen oder Thema Selbstverwirklichung oder was auch immer, dann ist es einfach der Verlust von Sinnhaftigkeit mhm. und Wirksamkeit mhm. in der Erwerbsarbeit. Mhm. Und da ist er ganz deutlich und sagt, liebe Menschen, wenn ihr eine Erwerbsarbeit habt, die für euch keinen Sinn ergibt, mhm. dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lebt danach und weiß, okay, von 9 bis 16 Uhr mache ich etwas nur fürs Geld. Mhm. Aber dann muss ich wirklich ganz dringend darauf schauen, dass ich auch eine Arbeit in Form von Care-Arbeit, von Community-Arbeit, von ehrenamtlicher Arbeit, von kreativer Arbeit, wie auch immer, mhm. dass ich auch etwas mache, was A, meinen Körper und B, meinen Geist mit Energie befüllt. Mhm. Es gibt eine schöne Aussage von ihm mit der Quintessenz: Die neue Arbeit soll nicht Energie nur nehmen, sondern Energie geben. Und ein ganz wichtiges Zitat fürs Verständnis von New Work ist, der Mensch soll nicht der Arbeit dienen, sondern die Arbeit dem Menschen. Mhm. Und damit ende ich einmal die Einführung.
Ja, ganz, ganz wunderbar. Ich habe dir wie gebannt gelauscht, weil es schön einmal die Reise zeigt, woher das kommt. Ich finde es ganz, ganz faszinierend, dass es auch so auf persönlichen Erfahrungen fußt und danach mhm. sozusagen diese Theorie oder dieser Zugang auch entwickelt wurde. Und es zeigt auch eben, dass man das mit ein bisschen Abstand sehr relativ betrachten kann, dass das Verständnis von Arbeit heute so ist, wie es ist, dass es aber nicht immer so war, sondern dass sich das halt extrem entwickelt hat und dass man das sehr wohl auch hinterfragen kann, gerade, wie du auch schön gesagt hast, vor dem Hintergrund, dass die Arbeit für viele eine Belastung ist, das Thema Burnout, dass das Glück nicht gefunden wird in der Arbeit. Und da kann man ganz klar sagen, naja, es muss nicht so sein, wie es ist. Es ist nicht Gott gegeben, dass man absolut 40 das Stunden und mehr irgendwo verbringt, wo man sagt, okay, da fühle ich mich nicht wohl, aber ich brauche das Geld, sondern man kann auch in Alternativen denken. Und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es das, worum es in New Work geht.
Richtig, also wie gesagt, ich möchte da immer wirklich auf den Titel des Meisterwerks hinweisen, neue Arbeit, neue Kultur. Er meint damit wirklich ein neues Kulturverständnis dessen, wie wir als Gesellschaft leben oder leben wollen. Er plädiert, ein neues Wirtschaftsverständnis zu entwickeln. Also er sagt, er hat sowohl in kommunistischen Konzepten gelebt und gearbeitet. Er hat auch den Turbokapitalismus erlebt. Er sagt, beides ist grundsätzlich jetzt nicht für den Menschen die ideale Lebensform. Und er plädiert eben darauf hin, dass wir sagen, Arbeit soll tatsächlich dem Menschen dienen und eigentlich im Endeffekt auch Innovationen für den Menschen betreiben. Mhm. Also er hat quasi dieses Drei-Säulen-Modell, das ist die Erwerbsarbeit, B, das ist die zweite Art von Arbeit, die eher quasi der Community oder dem Ehrenamt oder der Kunst oder was auch immer dienen soll, also der Menschheit dienen soll. Mhm. Und die dritte Säule nennt sich High-Tech Self-Providing. Mhm. Das heißt, da geht es wirklich um Innovationen zu entwickeln, die Menschheit nach vorne bringen. Mhm. Ein Beispiel darf ich bringen, da hat er, ich weiß jetzt nicht, das war im asiatischen Raum, wirklich sehr viel Forschung betrieben, wo im Endeffekt das Produkt, das entstanden ist, es war zum Beispiel ein biologischerer Beton oder Zement, mhm. etwas, das nicht nur quasi nachhaltiger, sondern auch günstiger war als der mhm. Industriebeton. Das heißt, mhm. die Sinnhaftigkeit ist wirklich zu sagen, wir müssen eine Wirtschaftsform entwickeln, die dem Menschen und dem Planeten dient. Das ist also wirklich, wenn man wirklich hineinliest, dann kommt das einfach einem Nachhaltigkeitsgedanken, mhm. nämlich nachhaltig dem auch dem Planeten gegenüber, aber auch nachhaltig dem Menschen gegenüber, sodass der Mensch eben nicht ausbrennt, dass die Ressourcen des Menschen nicht vergeudet werden, sondern genutzt werden. Ja, wirklich, da geht es doch um reine Potenzialentfaltung. Und es gibt auch so ein schönes Zitat von ihm, das du vorher gerade angesprochen hast, diese, wir sind schon so gewöhnt, dass wir sagen, okay, Arbeit taugt mir nicht, ich mache es fürs Geld und ich nehme sogar in Kauf, dass es mich unter Umständen auch unglücklich macht oder so oder sogar gesundheitlich ruiniert. Und er nennt das so schön, wir haben uns arrangiert damit, Arbeit wie mit einer milden Krankheit zu vergleichen. Das heißt so, wir sind gewöhnt, dass wir mit Schnupfen zur Arbeit gehen, wir sind gewöhnt, mit hoher Temperatur in die Arbeit zu gehen und genauso sind wir es eben auch gewöhnt, es mit Unwillen zu tun oder mit schlechter Laune zu tun. Und genau dagegen geht er vor. Also das ist absolut irrsinnig. Arbeit soll Energie und Freude bringen. Wenn jetzt wir uns wieder daran erinnern, dass jetzt, keine Ahnung, der Schlosser einen Eisenzaun gemacht hat, ein Produkt, etwas in der Hand hatte, dem Kunden gegenüberstand und der gesagt hat, wow, wunderschön. Oder der Hufschmied ist zum Ritter gegangen und der hat gesagt, boah, super, seit die neuen Hufe da sind, läuft das Pferd wieder viel schneller, was auch immer. Das heißt, diese Erfolgserlebnisse, es gibt auch ein wichtiges Wort in der Arbeitspsychologie, das nennt sich Selbstwirksamkeit, Englisch geprägt durch Bandura, Self-Efficacy, habe ich gelernt, ein Wort, das es im englischen Sprachgebrauch so gar nicht gibt. Ja? Das ist so wichtig, die eigene Kompetenz zu erfahren, das eigene kleine Erfolgserlebnis, das, was ich mache, ergibt und jetzt kommt Sinn. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für jemand anderen. Ich produziere irgendetwas, was jemand brauchen kann. Das ist der Sinn. Es geht gar nicht jetzt darum, dass jedes Unternehmen einen gesellschaftlichen Sinn haben muss. Ja, das wäre auch schön. Aber wir haben halt nicht nur lauter Patagonias am Planeten, sondern es geht einfach darum, dass die einzelne Person weiß, dass das, was sie macht, in der Wertschöpfungskette einen Sinn ergibt. Quasi Wertschöpfung durch Wertschätzung, sage ich immer. Im Endeffekt geht es darum, New Work geht darum, dass Menschen ganz normale menschliche Bedürfnisse wie ich möchte manchmal Sport betreiben, ich möchte mich um meine Kinder kümmern können, ich möchte mit dem Hund spazieren gehen können, möchte gern auf Urlaub fahren oder eben auch Pausen machen können, dass diese ganz normalen Bedürfnisse nicht im Konflikt mit der Erwerbsarbeit stehen. Das ist einfach alles, worum es geht.
Wunderbar. Ich muss da mitdenken und schauen, dass ich mitkomme mit dir. Aber du beschreibst es wunderschön bildreich. Ich habe für mich jetzt mitgenommen, Arbeit wird menschlicher, soll menschlicher werden, damit die Menschen, damit wir alle Energie schöpfen aus dem, was wir tun, damit wir sozusagen Freude empfinden bei dem, was wir tun, weil wir wissen, was wir in die Welt bringen. Und jetzt möchte ich so die Überleitung schaffen, was das für Unternehmen bedeutet. Weil eigentlich, wenn die Arbeit so ausgestaltet wird, werden es ja herausragende Voraussetzungen, um sozusagen motivierte Mitarbeiter im Unternehmen zu haben. Wie sieht denn da eine taugliche Umsetzung von New Work, sozusagen von die Rahmenbedingungen so zu verändern, damit man Mitarbeiter mit Spaß bei der Arbeit hat? Wie sieht denn die aus? Gibt es da einen Zugang von dir?
Also ich persönlich arbeite da sehr gerne mit Methoden oder sagen wir es einmal mit Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung im Kontext von Diversity. Damit fange ich einmal an, weil es in der Diversity relativ einfach gemacht wird, über unterschiedliche Lebensrealitäten aufzuklären. Und wenn ich einmal die Sensibilisierung habe dafür, was unterschiedliche Lebensrealitäten bedeuten und nämlich auch für die Einzelperson, dann wird es relativ klar, wie die Motivierung oder beziehungsweise wie, und das ist ja im Endeffekt die Kunst der Führungskultur, ist, wie ich meine Mitarbeiter nicht demotiviere. Weil motiviert sind die Mitarbeiter eh von selbst. Ja? Also es hat ja jeder ein Motiv, warum er arbeiten geht. Ja? Und damit dieses Motiv nicht korrumpiert wird, das ist die Aufgabe von Führungsarbeit. Klingt banal, ist aber so. Und dahingehend diese Sensibilisierung, aber auch im Team zu schaffen, wir sind nicht alle gleich. Oder wenn wir alle gleich sind, warum ist das so, warum ist das gut, warum ist das schlecht, wo haben wir unsere Grenzen als Team, ja? Mhm. Diese Sensibilisierungsarbeit mache ich sehr gerne. Dann ist es auch wichtig, dass die Unternehmen sich die Zeit nehmen, auch herauszufinden, wer ihre Leute sind im Sinne von Skillset. Mhm. Es ist einfach relativ wenig im Bereich von Wissensmanagement und Skillmanagement gemacht. Das heißt, alleine die Potenzialentfaltung im eigenen Haus, die man ungenutzt hat, die mal zu, sage ich jetzt einmal, trocken zu legen und zu sehen, hey, was habe ich für Potenziale, was können wir eigentlich noch alles machen? Mhm. Und die Leute auch wirklich in die Partizipation zu bringen, im Sinne von Innovationsgedanken, strategischen Entscheidungen oder vielleicht sogar Partizipation am Geschäftsmodell, wohin auch immer die Reise geht, da geht es stark in New Pay, diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Mhm. Beziehungsweise auch dieses Long-Time, Lifetime Learning. Das ist eine der neuen Geschäftsbedingungen, sage ich mittlerweile, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist Lifelong Learning. Mhm. Wer seinen Mitarbeitern nicht die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln, in welchem Kontext auch immer, Skill-based oder Soft-Skill-based, der verliert der verliert das gegenseitige Vertrauen. Also es geht auch wirklich darum zu sagen, die Zeit, die ich mit dir verbringe, die Lebenszeit, die ich bei dir im Unternehmen verbringe, ich muss mich darauf verlassen können, dass sollten sich unsere Wege irgendwann trennen, aus welchem Grund auch immer, dass mein Marktwert nicht nur nicht, dass ich nichts an Marktwert verliere, sondern dass ich, dass so wie wir den Marktwert des Geschäftsmodells gemeinsam steigern, wir uns auch daraufhin verständigen, dass ich meinen Marktwert als Arbeitnehmerin nicht verliere, während ich die Zeit mit dir verbringe. Das heißt, es geht hier wirklich auch um Augenhöhe und um sage ich jetzt einmal, Lebenspartnerschaftlichkeit. Zu sagen, ich verbringe gerne die nächsten 2, 3, 5, 6 Jahre mit dir und ich schaue auf dich und du schaust auf mich. Mhm. Und auch noch ein Wort aus der Arbeitspsychologie zu strapazieren. Ich bin der Meinung, dass der arbeitsrechtliche Vertrag zwar immer noch absolut seine Gültigkeit hat und wir den grundsätzlich auch strukturell wahrscheinlich noch brauchen, aber viel, viel wichtiger ist der psychologische Arbeitsvertrag. Das ist der, wo tatsächlich Vertrauen geschmiedet wird, wo Commitment erzeugt wird, wo die Art und die Intensität von Engagement geschmiedet wird und dort, wo auch die psychologische Sicherheit ausgeformt wird. Mhm. Und das ist auch ein Teil, der ganz wichtig im Kontext von Diversität zu bedenken ist, aber auch, das vergessen auch viele Unternehmen, im Kontext der Agilität und der Digitalität. Denn Innovation und Offenheit für Wandel und Transformation und da auch wirklich das Engagement, das hängt wirklich damit zu tun, wie sehr sich die Personen psychologisch sicher fühlen, dass sie sich einbringen, dass sie Ideen äußern und dass sie auch wissen, sie dürfen auch Fehler machen oder sie dürfen Dinge auch ausprobieren. Das hat ganz viel eben mit dieser Art von Kulturarbeit zu tun, die sehr oft vergessen wird oder der nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Weil eine Software ist schnell eingeführt, ein Organigramm ist schnell umgestellt. Ja? Aber im Endeffekt, die richtige Arbeit ist die Kulturarbeit, die oft nicht an Kennzahlen gekoppelt werden kann, die innerhalb eines Geschäftsjahres abzurufen sind. Und dann endet oft dann die Motivation der Führung, der Geschäftsführung, der Inhaber, sich dem zu widmen, weil sie dann oft den langen Atem nicht haben.
Es sind unterschiedliche Realitäten. Die Realitäten am Organigramm oder am Projektpapier ist schön, aber nicht die einzige. Da gibt es noch die Lebensrealität, die informellen Machtverhältnisse.
Du sagst es.
Sozusagen die Praxisen, die einfach täglich gelebt werden und auch das Gefühl, das damit verbunden ist, ganz natürlich. Ich fasse nochmal für mich so zusammen, wir wollen ein bisschen raus aus dieser Gleichmacherei, aus dem alle machen den beschriebenen Job und kümmern sich nicht darüber hinaus hinzu, du kannst als ganzer Mensch im Job sein, du wirst als ganzer Mensch wahrgenommen und kannst dich auch entwickeln und kannst dich einbringen.
Wenn ich das will, muss ich dazu sagen. Da sind wir wieder in der Diversität. Es gibt sehr wohl Leute, die einfach einen Brotjob machen, wirklich die Erwerbsarbeit als solche durchführen, um 16 Uhr den Bleistift fallen lassen, weil sie zum Beispiel ehrenamtlich Rettungsfahrer sind. Mhm. Die geben ihre Energie, ihre Lebensenergie oder nehmen ihre Lebensenergie aus dem Ehrenamt und sind daher vielleicht nicht so holistisch in der Erwerbstätigkeit. Mhm. Das ist auch okay. Mhm. Aber es macht eben einen Unterschied, ob ich mir dessen bewusst bin, welche Leute ich im Team habe, ob die Leute offen miteinander sprechen darüber, das akzeptieren, diese Form von Kultur zu schaffen, dass ich sage, es ist okay, die einen im Team zu haben und es ist aber auch okay, die anderen im Team zu haben. Mhm. Und ich muss einfach für Kommunikationsmethoden sorgen, dass diese Leute im Einklang miteinander optimal arbeiten können.
Ja, 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 ja. Also das stellt neue Herausforderungen und Anforderungen an die Führung, sagen, ja, die diese Kultur zulassen muss und die das erlauben muss.
Ja.
Und auf der anderen Seite höre ich aber auch neue Ansprüche gegenüber den Mitarbeiterinnen.
Ja, absolut.
Halt in die
absolut.
Also man muss sich ja, ist ja nicht so, dass so üblich ist und wir es gewohnt sind und uns nur zurückhalten, sondern eigentlich haben wir das schon so, oder ganz viele haben das einfach so übernommen und wissen gar nicht mehr, sagen, wie sie sich denn noch einbringen können oder dass sie sich denn noch einbringen könnten. Wie siehst du denn die Ansprüche, die da an die Mitarbeitenden gestellt werden?
Wir erleben das auch ganz stark. Also ich kenne es auch von Unternehmungen, die zum Beispiel schon vor, sage ich jetzt einmal, 5, 6 Jahren sich dem Thema Holokratie oder Soziokratie oder teilweise nur Agilität gewidmet haben, die auch vergessen haben oder, sage ich jetzt einmal, oder die es, sagen wir mal so, auf die leichte Schulter genommen haben und eben vergessen haben, da geht es auch wirklich darum, die Mitarbeiter zu schulen, in eine neue Verantwortlichkeit zu kommen und wirklich selbst mitgestalten zu können. Die Mitarbeitenden sind einfach gewohnt gewesen, sage ich jetzt einmal, nach festen Regeln zu arbeiten, das zu tun, was ihnen angeschafft worden ist. Das ist wirklich eine neue Herausforderung und das muss man auch wollen, dass man sagt, nein, ich nehme die Herausforderung an, für mich selbst verantwortlich zu sein. Mhm. Für mich oder für mein Team. Und das Team entscheidet gemeinsam. Mhm. Das sind Dinge, die können wir nicht von heute auf morgen. Ja, das sind Kulturleistungen, die könnten unter Umständen sogar eine ganze Generation brauchen. Mhm. Ja? Mhm. Aber auch dabei geht es darum, dass wir das ansprechen und sagen, ha, das ist der Ist-Zustand. So könnte der Sollzustand ausschauen. Wie kommen wir denn gemeinsam dorthin? Wie lange glauben wir, dass das dauern wird? Was machen wir in der Zwischenzeit? Wie gehen wir denn miteinander um? Ja? Mhm. Während noch nicht alles so optimal ist, wie wir uns das vorstellen. Und wird es je optimal sein? Wir haben doch jetzt bitte die beste Schule der Welt die letzten 3 Jahre durch die Pandemie, dass wir lernen, und das ist eine der wichtigsten Lektionen des Lebens, wenn Dinge unvorhersehbar sind, denn das ist die aktuelle Realität. That's the new normal. Nichts ist vorhersehbar, nichts ist vorhersagbar und trotzdem müssen wir weitermachen und wir müssen lernen, adaptiv, auch ad hoc, Dinge neu zu gestalten. Und diese Wandlungsfähigkeit, that's the key. Und das müssen wir wieder lernen. Das müssen wir wahrscheinlich auch in der Schule lernen. Das ist wirklich ein neues Skillset und das müssen wir eben auch als Individuen lernen wollen.
Mega spannender Zugang, weil es offenbar und offensichtlich eine große Bewegung ist, ein großer Wandel ist, der da notwendig ist. Mit ein bisschen Abstand ist das, klingt das attraktiv, aber ich erlebe das in den Gesprächen mit vielen Unternehmen, dass man sich halt schwer tut und da oft auch so ein Wischwasch rauskommt.
Absolut.
Dass man das Thema New Work auch ein bisschen so erledigt haben will, ja, wenn du weißt, was ich meine.
Absolut, es gibt oft einfach Unternehmen, die das mehr oder weniger so klassisch Symptombekämpfung machen, ja, Pflaster wo drüber kleben und dann wird halt, weiß ich nicht, an der Arbeitsgestaltung geschraubt. Ja, ist eh super, besser als nichts, wenn die Räume neu gestaltet werden. Oder eben die 4-Tage-Woche wird eingeführt oder die Hybrid-Office-Regelung wird adaptiert. Das ist besser als nichts, aber es endet dort einfach nicht. Ja? Beziehungsweise es wirft oft neue Verwerfungen auf, wenn man nicht die Kulturarbeit dazu macht. Das ist leider, ich sage es ganz offen, leider das Problem. Entweder man verschreibt sich dem Thema ganz, das ist so wie wenn man zum Arzt geht und sagt, ich habe da ein Problem, und entweder wir gehen wirklich rein, schauen uns die Ursachen an und müssen unter Umständen damit rechnen, dass wir etwas an unserem Leben ändern müssen. Oder wir gehen nur hin, holen uns ein Rezept und hoffen, dass das, dass die Tabletten wirken. Ja. Ich kann es nur so beschreiben.
Na, ich glaube, das trifft ganz gut. Die Entwicklung halt damit stattfindet, dass eine Selbsterkenntnis erlangt wird. Bei der persönlichen Entwicklung so, wie es auch bei der Entwicklung von Unternehmen so. Und wenn man da eben in diese Kulturarbeit geht, ist ja auch der erste Schritt, mal herauszufinden, wer wir sind, wer das Unternehmen ist, wie das Unternehmen tickt, was sozusagen die Mission des Unternehmens ist. Und da könnte ja dann auch rauskommen, dass vielleicht einige Mitarbeiterinnen gut passen, aber manche vielleicht sich damit überhaupt nicht identifizieren können oder vielleicht sogar das nicht unterstützen können. Und da muss ein Weg gefunden werden, wie man sich gemeinsam weiterentwickelt oder halt die Wege beschreiten kann. Aber ich glaube,
oder auch nicht.
Oder auch nicht, also, muss man auch ganz klar sagen.
Auch ganz klar wichtig. Also das ist meine Erfahrung, gerade auch in der Organisationspsychologie. Organisationen sind ja, kann man sagen, eigene Organismen, die ein Eigenleben entwickelt haben. Und das Coole ist, wenn eine Organisation ist relativ rasch geboren und stabil, ja, und die funktioniert unabhängig ihrer Mitglieder oder Teilnehmerinnen. Und viele Organisationen funktionieren einfach voll gut und haben, da ist ein Radl im Dreck, da ist ein Radl im Dreck, völlig wurscht, die Maschine fährt. Ja? Und man muss zu dem Zeitpunkt sagen, die Organisation hat null Pain oder Problem und wir, hat keinen Grund, sich das näher anzuschauen, denn die Lokomotive fährt. Und wenn ich kein Trouble habe, wie zum Beispiel Hausnummer, Fachkräftemangel oder mir gehen alle Leute in Pension. Ja? Wenn ich keinen Pain habe, ich sage es wirklich so, dann habe ich auch keinen Grund, mich zu ändern.
Ja.
Und da ist natürlich auch oft, wo die Mitarbeiter sich denken, ha, um Gottes Willen, ich möchte was ändern, warum tun die nichts? Und man muss von oben runterschauen und sagen, weil es nichts zum Ändern gibt. Ja? Dann müssen die Leute sich aber wirklich auch offen überlegen, bin ich denn hier noch richtig oder möchte ich mich verändern? Und diese, auch diese Art von Selbstverantwortung müssen wir auch schulen, dass die Menschen sich entscheiden sollen, dann mache ich halt den Erwerbsjob und dann mache ich aber ehrenamtlich das, was mich ausfüllt. Und da geht es darum, dass die Leute auch in die Selbstverantwortung kommen müssen, diese Energie sich wieder zu holen, damit weniger Burnout, weniger Frust, weniger Depressionen im Kontext von Arbeitsleben passieren.
Ja, wunderbar. Ich finde es cool, dass wir einen guten Bogen schaffen. Ich habe mir noch ein Thema notiert, das ich gern mit dir besprechen wollte, und zwar Gendergerechtigkeit.
Oh.
Weil, gerade aktuell hört man, wir brauchen mehr Vollzeitkräfte, sozusagen Fachkräftemangel und so weiter. Wir kennen die ganzen Thematiken. Und jetzt ist es ja so, dass Teilzeit ja zu allermeist nicht freiwillig ist. Frauen kümmern sich um ihren Nachwuchs. Jetzt sagen, damit wir uns da nicht ganz von dem Thema wegbewegen, inwieweit kann denn New Work da einen Zugang uns geben, um auch da eine Gerechtigkeit herzustellen? Oder ist es ein New Work, ein Zugang, der auch auf diese Thematik einwirken kann?
Also ich bitte, muss ich ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich sehr philosophisch unterwegs. Für mich heißt das Thema, hat die Überschrift mehr oder weniger New Time, ja? Weil wir reden über Variablen wie Arbeitszeit, nämlich wirklich so, wie wenn wir noch in der ersten industriellen Revolution sprechen. Und ich bin da einfach ganz weit weg, denn wenn wir so Begrifflichkeiten wie Leistung an Arbeit koppeln, dann möchte ich gerne bitte von den Personen wissen, die da lauter nach schreien, möchte ich gerne bitte wissen, was Leistung ist und wie Leistung bitte in Arbeitszeit gemessen werden kann. Nämlich, wenn wir abseits von einem Fließband Arbeit bewerten. Ja, das können wir gern machen, wenn wir im produzierenden Bereich sprechen und irgendwie Schlagzahlen oder Stückzahlen in irgendeiner Form kausal mit Arbeitszeit in Verbindung bringen können, dann mag das möglich sein. Aber im Bereich der Wissensarbeit, wo Teamarbeit der Standard ist und wo Ergebnisse darin entstehen, dass ineinanderwirkende Kleinteiligkeit passiert, da müssen wir irgendwann einmal aufhören, über Arbeitszeit zu sprechen, über Stunden als solches, denn das entspricht nicht mehr der Realität. Wir sind Arbeitsrecht und Arbeitsrealität weit voneinander entfernt. Und in Wahrheit geht es darum, was ich vorher gesagt habe, es geht um Lebensrealitäten und die Lebensrealität von einer Familie ist eine andere von einem, von Menschen, die alleine wohnen, von Menschen, die jemanden pflegen müssen oder eben auch von Menschen, die ehrenamtlich für die Community tätig sind. Weil ein Rettungsfahrer, der in der Nachtschichten hat, hat eine andere Lebensrealität. Und es geht darum, dass Menschen, alle Menschen im Arbeitsleben unabhängig von Gender oder sonst irgendwas das Recht haben sollen, Geld zu verdienen, um sich ihr Leben leisten zu können. Ja? Und wir müssen da auf eine andere Ebene der Diskussion kommen. Ich sage immer, der Gender Pay Gap, ja, ist einfach eine Krücke, die uns am Ende des Tages dorthin bringt, dass wir es geschaffen haben, eben die Altersarmut bei Frauen zu forcieren, dass wir Frauen nicht als gleichwertige Konsumentinnen etablieren. 50% unserer Gesellschaft haben weniger Geld zur Verfügung, in die Wirtschaft zu tragen, in Steuerabgaben zu geben, in Sozialtransfer zu leisten. Na, ist das gescheit? Ja. Ja? Also das ist einfach aus meiner Sicht ein rein volkswirtschaftliches Thema, wo ich sage, das haben wir uns nicht gut überlegt, dass wir Menschen nicht die gleichen Möglichkeiten geben, auch ins Wirtschaftssystem einzuzahlen. Und koppeln wir das bitte von dem Märchen der Arbeitszeit, als würde jemand, der 40 Stunden arbeitet, irgendwo mehr leisten als jemand, der 25 Stunden arbeitet. Weil das ist nämlich echt ein Thema, da gehen auch die Emotionen hoch. Weil wenn einmal eine Mutter Teilzeit gearbeitet hat und im Endeffekt effizienter war oder gleich viel Leistung gebracht hat, wie ihre Kolleginnen, die 40 Stunden arbeiten, aber in Kauf nimmt, auch noch weniger netto rauszunehmen, da endet dann einfach die Diskussion.
Ja, also vielen Dank für den emotionalen Input, der aber trotzdem nochmal super klar macht, wo sozusagen die Ursache ein bisschen liegt, dieser Diskussion. Und ich bin ganz bei dir. Pamela, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns mit so viel Inputs versorgt hast. Ich wünsche dir für heute noch einen wunderbaren Tag.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich über mein Lieblingsthema hier sprechen durfte und dir auch einen wunderschönen Tag, Wolfgang.
Dankeschön.